Er wollte keinen Wasserdamm springen. Aber dann ist Kapitol, haben sie morgens auch ganz früh, noch einmal den Graben geübt.
Ja.
Und in der Prüfung hat er doch wieder gestockt am Graben.
Okay.
Aber sein Vermögen war so brutal, dass er dann doch gekürt wurde.
Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen.
Stempelhengste.
Hallo Ina.
Hallo Lynn.
Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Stempelhengste. Du warst wieder unterwegs und du bist ganz weit in den Norden gefahren.
Genau, da wo die Elbmarschen sind, da wo der schwere Boden ist, da wo die Wiege der holsteinischen Springpferdezucht liegt.
Ja, und ich glaube, es ist der erste Holsteiner, über den wir sprechen in unserer Serie.
Ja, auch Zeit.
Ja, ich wollte sagen, langsam wurde es auch mal Zeit.
Wir haben ja auch viele, viele Mails und Zuschriften bekommen, und dass wir dringend das Thema mal machen müssen. Und ich war in der Nähe von Glückstadt bei Colmar auf dem Hof Tormehlen. Und faszinierend, also ein Hof, auf dem seit über 500 Jahren die Familie lebt, also ein Familienbetrieb.
Wow.
Das Thema waren immer Pferde, also schwere Ackerpferde, die diesen schweren Boden da oben ackern mussten. Und Harm Tormehlen, mit dem ich gesprochen habe, mittlerweile 75, aber topfit und rüstig, meinte, das sei wohl der Grund, warum das holsteinische Pferd so zäh ist und so belastbar und unkaputtbar.
Okay.
Weil wenn man das überlegt, aus diesen kleinen Flecken kommen ja die Spitzenvererber und die Spitzenpferde der Springelite weltweit.
Ja. Über wen hast du mit ihm gesprochen?
Ja, da ging es natürlich um Kapitol 1.
Ja.
Der steht dort auch im Garten, Bronzestatue, weiß angemalt, in Lebensgröße, beeindruckend.
Wow.
Und im Winter kriegt er auch eine Decke auf, ja. Die war jetzt schon runter.
Ja.
Und wir haben dann gesessen in der gemütlichen Diele im schönen Wohnzimmer der Familie Tormehlen, und war ganz spannend. Also ich hätte stundenlang bleiben können, weil ich glaube, Harm Tormehlen, der kann uns noch ganz andere Geschichten erzählen. Und aber wir haben über Kapitol 1 gesprochen und ich würde sagen, wir hören mal rein.
Ja, gerne.
Harm, vielen Dank, dass ich euch besuchen darf auf diesem traditionellen Hof hier in Colmar. Ja, die Wiege der Holsteiner Pferdezucht, kann man sagen. Also alles hier auf diesem Hof ist eigentlich Geschichte. Es ist beeindruckend und legendär. Und das seit vielen, vielen Jahren, seit über 500 Jahren ist der Hof in Familienhand. Hast du mir vorhin erzählt. Und heute sprechen wir natürlich über den legendären Vererber, der hier von eurem Hof, vom Hof Tormehlen kommt. Und das ist Kapitol 1. Aber bevor wir über Kapitol 1 sprechen, sprechen wir über seine Urgroßmutter. Das war, glaube ich, die Stute, die dein Vater vor dem Abdecker gerettet hat, oder?
Richtig, ja, richtig.
Die ist Rappel?
Die ist Rappel.
War auch ein Schimmel, ne?
Nee, eine braune Stute.
Okay.
Kleine braune Stute. Und mein Vater wusste, dass die immer über die Gräben springt, über die Zäune springt, und hat 4-5 Mal den Züchter, den Besitzer und Bauer gewechselt, weil sie arbeiten sollte. Dann war sie in einer anderen Weide, war weg, sie war weg. Und das hat mein Vater so interessiert. Und der Züchter hat sie auch mal auf dem Turnier geritten. Und er hat sie in die Weide gebracht und ist einfach übers Tor gesprungen, mit der Rappel.
Ja.
Der hat das Tor nicht aufgemacht, abends nach der Arbeit übers Tor gesprungen, hatte auch einmal sogar noch einen 10-jährigen Jungen mit auf dem Pferd, der saß auf dem Hals. Da habe ich den Jungen später mal gefragt, stimmt das eigentlich alles, dass du da auf dem Hals saßt von der Rappe? Ja, das stimmt. Der hat das Tor nicht aufgemacht, ist mit mir einfach rübergesprungen. Ist alles gut gegangen.
Und die Stute ist aber auch selber dann überall rausgesprungen?
Ja, ist auch Turniere gegangen, kleine Turniere. Und dann hat mein Vater noch... Er wollte die haben. Hat er vom Schlachter gerettet, hat dem Viehhändler, die Bauern haben dann ja Traktoren gekauft, oder den ersten kleinen Trecker mit 30 PS. Und dann gingen natürlich die Pferde auch zum Schlachter, in Zahl genommen, gegeben beim Traktor. Und hat dem Viehhändler gesagt, du kriegst 500 Mark, pass auf, dass sie nicht zum Schlachter geht. Hier bei uns abliefern. Ja. Das ist auch losgegangen, ist nicht zum Schlachter gegangen, hat sie vom Traktorenmann wieder gekauft und hat seine 500 Mark gekriegt. Und diese Rappel hat mich zum Reiten gebracht.
Wie war das?
Ich hatte ein Schicksal, so mit 6, 7 Jahren sollte ich dann mitreiten, Abteilungsreiten, und ich hatte eine alte Stute bekommen. Und die war ein bisschen alt und der Tetenreiter hat mich nachher überholt. Und der Reitlehrer hat so rumgeschrien mit mir, da bin ich von dem Pferd abgesprungen und habe mich nicht mehr im Stall sehen lassen. Hatte die Schnauze voll.
Als Junge hatte man da ja auch einen schweren Stand, auch schon damals wahrscheinlich.
Ne? Ja, aber dann mit 10 Jahren da kam die Rappel zu uns auf den Hof. Und die war so lieb und war charakterstark. Und ich habe ein Turnier geritten, habe gleich das A-Springen gewonnen. L-Dritter. Nachdem sie war 23 und bekam keine Fohlen mehr. Die hatte mehrere Fohlen noch bekommen bei uns. Wir haben keine Fohlen mehr, aber hat mich zum Reiten gebracht.
Toll.
Und ich durfte das Gewinngeld behalten, einen Ehrenpreis gehalten, und dann war ich heiß aufs Reiten.
Super motiviert.
Motiviert. Und danach auch mit. Also das hat die hat mich dazu gebracht.
Und Rappel ist ja die Urgroßmutter von Kapitol.
Ja, ja.
Genau, dann ging das weiter. Also die brachte gute Fohlen, die wurden dann behalten. Und dann wurde Kapitol geboren. Das war 1975. Und er wurde hier bei Ihnen auf dem Hof geboren.
Ja, ja.
Erinnern Sie sich?
Ja, ich erinnere mich. Und da war Marcel, der war Geschäftsführer vom Molchower Verband und hat mir in einem Schlag alle Fohlen abgekauft. Mit einem Schlag. Das war nicht das Geschäft. Also normal, heute ist es gar nicht mein Geschäft, Fohlen zu verkaufen, aber ja, ich hatte eine unglückliche Situation. Meine Partnerin, die wollte nicht, dass ich Turnier reite, und na gut, dann verkaufe ich eben die Fohlen.
Mhm. So. Und dann sind die mit einem Schlag dann?
Mit einem Schlag alle zum Molchower Verband.
Und erinnern Sie sich aber noch an die Nacht oder an den Moment, an dem Kapitol 1 geboren wurde?
Nicht unbedingt.
Nee. Kommen ja Schlag auf Schlag die Fohlen im Frühjahr und dann.
Ich weiß nur eine andere Sache. Die Oma von Kapitol, die Vase, die konnte schon so gewaltig springen. Mhm. Aber der Reiter damals, den mein Vater da eingestellt hatte, der hat mir die Stute verheimlicht. Also die Vollbude ging ja schon, war zweimal deutsches erfolgreiches Sportpferd, Romanus. Und er hat mir das Pferd verheimlicht, gar nicht gesagt, dass sie so springen kann.
Ja.
Und hat mir auch noch beim anderen Pferd, mir das Pferd verheimlicht, dass der so springen kann. Der ging in der Olympiade, dieser Ringo, der kommt aus dem Corrado-Stamm. Und die Vase habe ich jetzt 20 Jahre später erfahren, mein Vater wollte einfach züchten mit ihr.
Ja.
Er wollte einfach züchten und... Das war auch ein Bild schön und unheimlich lieb, Charakter wie ihre Mutter. Und 20 Jahre später habe ich erfahren, er hat sie heimlich springen lassen. Die haben Ziegelsteine noch auf die Bande. Unsere Bande ist schon hoch. Und da ist sie noch rübergesprungen.
Ja, wir haben die vorhin gesehen, die Bande ist wirklich
die
extrem hoch. Die ist
90
ja.
hoch. Und dann noch Ziegelsteine und da ist sie auch noch rübergesprungen.
Wow.
Aber mein Vater wollte sie nicht verkaufen. Die hatte hohe Gebote bekommen, aber...
Und er hat es verheimlicht, weil er wollte...
Er wollte züchten. Das war das Nebeneffekt. Damit wurde in der Zeit überhaupt kein Geld verdient. Das war nur die Besten, die hat er dann zurückbehalten. Viel Zucht.
Ja, weil im Sport sind die auch damals gar nicht gegangen. Ne? Wenn man jetzt den Weg von Kapitol sieht, der selber ist ja nicht eine einzige Prüfung
gegangen. Kein Turnier gegangen.
War damals so zu der Zeit, nur 70er, 80er Jahre... Waren Sie dabei, als er gekürt wurde, 77?
Ja, er war, als er gekürt wurde und auch als er Leistungsprüfe gemacht hatte bei Burkhard Wahler, er wollte keinen Wasserkampf springen.
Ah, okay.
Die Romanus war ja auch ein bisschen, der Vollbruder von der Vase, der war auch wasserscheu. Der konnte schon riechen, wenn da ein großer Graben im Parcours war. Dann war er schon sehr, sehr, sehr sensibel. Gut, bei der Vase wussten wir, die wurde ja kein Turnierpferd, aber und dann ist Kapitol, haben sie morgens auch ganz früh noch einmal den Graben geübt.
Ja.
Und in der Prüfung hat er doch wieder gestockt am Graben.
Okay.
Aber sein Vermögen war so brutal, dass er dann doch gekürt wurde.
Haben sie erkannt dann, Gott sei Dank.
Ja.
Aber zuerst fiel er ja nicht so ganz doll auf, glaube ich, ne? Bis dann dieser Tag kam in Elmshorn.
Als die Deutsche Verband in der ganz alten Halle, haben sie die Hengste, die Hengstpräsentation. Da war das noch in der Zeit so kalt, die alten Bauern, die haben alle Zeitungen mitgebracht und haben auf einer Zeitung ihre Füße gewärmt. So waren die Winter noch da.
Ja, und die Hallen heute sind ja teils geheizt.
Die sind ja natürlich so gebaut, dass sie die Wärme halten. Und Kapitol wurde immer als letzter vorgeführt. Mhm. Und dann haben sie die Stangen nachher oben auf die Stände und da sprang dann auch noch mit 20 cm Luft rüber.
Und dann ging der Run los auf ihn.
Da wurde geklatscht und dann war die Hengstvorführung zu Ende. Und dann ging der Run auf Kapitol. Aber er hat alles noch im Natursprung gemacht.
Er hat ja mit den heutigen modernen Sportpferden wenig vom Äußeren gemeinsam, oder?
Das stimmt. Wenn man heute die modernen Pferde, die müssen hoch und noch schnell sein. Die müssen ja alles haben. Gut, weil er nicht geritten wurde. Er war schon vom Typ, war korrektes Pferd. Bisschen, hart gesagt, ein bisschen wie Camon. Aber brutales Vermögen. Mhm. Ja. Aber ich hatte noch einen Vollbruder von der Mutter von Kapitol. Die konnte schon so gewaltig springen. Diese Maximusstute, die Folia. Die hatte schon Vermögen ohne Ende. Und der Vollbruder, der hatte so viel von Camon wieder mit. Der war sowas von fein zu reiten. Und ist auch sehr teuer verkauft worden.
Kapitol ging dann nach dem Absetzen vermutlich direkt an den Verband
zur
Aufzucht.
Ja.
Wann haben Sie ihn wieder gesehen, jetzt vor der Körung? Ist er Ihnen nochmal wieder aufgefallen, wo Sie gesagt haben, Mensch, das wird ein guter?
Eigentlich nicht. Eigentlich erst bei der Hengstvorführung, dass er so dieses brutale Vermögen hatte. Und das hat er auch von der Mutter gekriegt. Die hatte auch dieses brutale Vermögen.
Was passierte dann? Der Run setzte ein. Und gab es denn auch Anfragen zu anderen Pferden bei Ihnen, die verwandt waren mit ihm? Also was hat es gemacht?
Ja, also die Mutter stand auch nicht zum Verkauf. Der hat mein Vater mit gezüchtet, die Folia. Bloß der Vollbude, der war sowas von fein zu reiten. Mhm. Ich weiß auch, der ist 3-4-jährig, der war sowas von unkompliziert und Riesenvermögen. Wurde sehr teuer nach Süddeutschland verkauft. Ich sehe den hier in Hamburg, Schenefeld, im großen Preis wieder. Ging mit einem Fehler den großen Preis. Und dann bin ich zum Reiter hingegangen. Ich sag mal, willst du den verkaufen? Nee, sagt er, mir haben sie schon 120.000 geboten. Paul Schockemüller auch.
Und da, noch ein D-Mark LKW,
und noch ein D-Mark, ja. Und noch ein LKW dazu. Den verkaufe ich nicht. Das war einfach auch ein Naturspringer.
Ja.
Und ganz fein zu reiten. Von der Mutter von Kapitol bin ich auch mal runtergeflogen. Die konnten auch bocken. Das war schon nicht ganz von ohne, dieses Bocken. Mhm. Nach einem halben Jahr hat die mich nochmal runtergeschmissen. Da war der Hallenboden noch gefroren. Da bin ich mit dem Hintern zuerst auf einen hartgefrorenen Hallenboden gelandet.
Das vergisst man
nicht. Alle Wirbel
ja.
Geknackt, aber ist keine gebrochen.
Toi, ja.
Aber vom Charakter auch einfach unheimlich charakterfest und Vermögen und richtig, aber die blieb dann auch in der Zucht, die Folie.
Der Holsteiner Kapitol 1 wurde 1975 bei Züchter Harm Tormelen geboren. Der Hengst von Capitano mal Maximus mal Ramses wurde direkt an den Holsteiner Verband verkauft, wo er 1977 die Körung erhielt. Er selbst wurde nie auf dem Turnier vorgestellt und damit beläuft sich auch seine eigene Lebendgewinnsumme auf 0 Euro. Seine Nachkommen jedoch sammelten eine Lebendgewinnsumme von über 5,2 Millionen Euro. Zu eben diesen Nachkommen zählen Weltnamen wie Carthago, Cassini I und Cento, sowie 33 andere gekörte Söhne und 34 eingetragene Zuchtstuten. Bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 gingen gleich 3 Kapitol-Nachkommen an den Start, in Athen waren es sogar 4. 1999 verstarb Kapitol 1 und erreichte posthum noch im Jahr 2000 und 2001 die Spitze der Weltrangliste der Springvererber.
Wie hast du dann den Weg verfolgt von ihm?
Ja, eigentlich, das waren Verbandshengste, die hat ja Söhne gemacht und den Weg. Was natürlich gewaltig war, im Jahr 2000, 2 Kapitolsöhne, Cento, Carthago, waren erst und zweit im großen Preis von Aachen. Mhm. Das war eine Nummer.
Ja.
Hat natürlich auch tolle Reiter. Otto Becker hat Cento geritten, Jos Lanz in Karthago. Und dann natürlich auch die, verfolgt natürlich die Sporterfolge, eben Olympiade 2004 in Athen. Da waren so viele Kapitols von den vier Pferden.
Ich glaube, in Sydney waren schon drei davor, 2000.
Ne? Auch, und dann ja, da waren auch schon, welche dabei. Ja, auch das in Sydney. Und sogar nochmal in London und auch nachher in Rio wurde in der Presse nochmal geschrieben, die meisten von Konrad Wolinski vor Plesche und Capitol. Schon wieder Enkel von Capitol. Mhm. Wieder Olympia.
Die Berühmtheit von Capitol hat euch dann ja auch Weltruhm verschafft und das hat sich sicherlich dann auch bemerkbar gemacht. Immer wenn ein neuer Fohlenjahrgang da war, kam wahrscheinlich eine gute Käuferschaft auf euch zu, oder?
Das stimmt, das stimmt. Da kam Käuferschaft und habe natürlich auch nochmal einen Hengst gehabt. Ein Kiwi in Kiedern, Kiedern Drevel aus der Capitol-Vollschwester, die ist Quite-Capitol. Und das waren natürlich schon sehr teure Pferde, gute, teure Pferde.
Was habt ihr alles erlebt? Wer kam hier alles auf den Hof?
Oh je, ich war ein Kind von 10 Jahren, da kam die Prinzessin Margaret, die Schwester von Königin Elisabeth, mit ihrem Ehemann Townsend und wollten Pferde kaufen. Auch Neckermann, der alte Neckermann kam zu uns.
Und die Königin, die Prinzessin, hat sie eins gekauft?
Nee, in England? Kein gekauft. Auch Neckermann auch nicht. Der wollte aber den alten Eichenschrank kaufen, der 300 Jahre alt war. Hier im Flur.
Ja.
Aber es hat eine Berühmtheit schon gegeben. Ich war mal eingeladen zum Nationenpreis nach Moskau. Komm
Wann
da
war
an.
Das?
Und die Kundin hat uns gleich vom Flughafen abgeholt. Die Taxifahrer sprachen kein Englisch. Ich hätte den Turnierplatz nie gefunden. Also wurde abgeholt und kam am Turnierplatz an. Ach, Capitolzüchter. Sofort im VIP-Bereich. Sofort im VIP-Bereich gelandet.
Ja. Also dein Vater ist ja derjenige, der im Grunde auch diese Tradition mit aufgebaut hat. Hast du das als Kind auch so wahrgenommen? Oder wenn man damit aufwächst, ist das dann immer noch wow? Oder wann kommt
nicht,
der Klickmoment so?
Gar nicht wahrgenommen. Ich habe in Solon, also mein Vater hat mir ein Pferd gekauft für die deutsche Meisterschaft. Ich hatte mit 14 Jahren schon die Qualifikation dann für die deutsche Meisterschaft. Trainiert hat er mich nur, er hat gesagt, nur gut, schlecht, vorwärts. Das war das Training von meinem Vater.
Ja.
Und dann die Handelspferde, die nicht so richtig funktionierten. Das waren meine ersten S-Pferde. Hatte auch eine Hannover-Stute und einen Trakehner-Wallach, der Trakehner-Wallach. Da war ich in Segeberg, zweit im großen Preis, Herbert Meyer, das war ja ein offenes Turnier. Und da war ich 18 und naja, aber wahrgenommen habe ich es eigentlich gar nicht. Das kam erst später, als ich dann mit 23 Jahren bei Almin Schockermüller war, mal ein halbes Jahr. Und das Almin nebenbei sagte, dann stand, dein Vater ist ja einer der größten internationalen Pferdehändler.
Ja.
Das erste Mal bei mir Optik gemacht.
Aha. Und dann wusstest du, okay, du möchtest in seine Fußstapfen treten.
Ja, dann wollte ich in seine Fußstapfen treten, aber da hatte ich ein anderes Schicksal. Meine Gera, mit der ich schon mit 19 Jahren Serie große Preise geritten habe und platziert und dann nachher auch Nationenpreis in Holland gewonnen, auf dem Doburg vor der Tür meiner Frau, habe ich das SB-Spring gewonnen mit 2 Olympiasiegern und habe meine hübsche Frau gesehen, wollte dann mit ihr tanzen, aber sie kam nicht. Aber nächsten Morgen war Neckermann da und wollte unsere alte Gera abkaufen.
Aha.
Und da habe ich aber ein Schicksal, die standen überhaupt nicht zum Verkauf, die wollten wir einfach behalten, länger behalten. Und da kam Hattie Stegen an hier bei uns
und
wollte ein anderes Pferd kaufen, 6-jährigen Wallach, der schon einen großen Preis hier bei uns in Segeberg platziert war. Und Hattie Stegen konnte einfach so reiten, dass ich war fasziniert, aber habe für mich nur gedacht, bleib kleiner Bauer, verkauf deine Pferde. Gegen den hast du sowieso keine Chance. Das Pferd sprang mit dem einfach 20 cm höher als mit mir.
Mhm.
Und leider, das Schicksal hat es so hart getroffen. Er ist ja verkehrsmäßig tödlich verunglückt. Und auch der ganze Clan hat sich alle mit dem Auto irgendwie per Schicksal.
Und er hat euch dann aber ein Pferd abgekauft?
Er hat ein anderes Pferd abgekauft. Aber für mich habe ich gesehen, wie dieser Kerl reiten konnte. Das ist faszinierend.
Ja.
Er hat ja dann auch meinen Big Boss Alvin Schockum vom Thron geholt. Da hatte Alvin wieder keine. Alvin war gut eng befreundet mit meinem Vater. Er sagte, dieser ist jünger und hat bessere Pferde und ist stark.
Aber das ist natürlich ein großes Erbe, das ihr habt, also mit Kapitol, Landgraf, wenn man so die Reihe fortsetzt. Ihr habt weltweit die Springpferdezucht mit euren Pferden hier aus diesem kleinen Dorf, ja, ganz idyllisch gelegen, beeinflusst. Ja, was macht das mit einem? Hat dich das verändert?
Ja, eigentlich verändert nicht. Ja, ich habe ja auch noch ein Schicksal gehabt. Eine verkehrte Frau geheiratet. Ich durfte nicht mehr Turnier reiten, obwohl ich schon international dabei war mit 19, 20. Hat der Hof aber sehr gelitten, weil ich war total aus dem Turniersport drauf. Sie konnten dann alle weg. Ja. Die Kunden durften nicht von der Halle ins Haus. Die hatten ja dreckige Schuhe.
Das ist natürlich überhaupt nicht.
Durfte kein gutes Pferd kaufen am Turnier. Was unser Geschäft auch war. Talentiertes Pferd früh kaufen.
Ja, das ist zu erkennen natürlich.
Ja, reiten und dann teuer wieder weiterverkaufen.
Ja.
Das ist unser Geschäft.
Ja.
Oder auch die eigenen.
Und das war dann so eine Phase, wir reden wahrscheinlich über die 90er, 80er, 90er Jahre?
Ja, nee, Ende die 80er Jahre.
Die 80er Jahre.
Ja, die 70er Jahre. Da war ich, die 70er Jahre.
Ja. Und dann gab es auch...
Dann kam meine Frau 1980. Die habe ich dann sofort geheiratet.
Und dann kam wieder die Wende.
Und dann kam wieder die Wende. Da kam, ich durfte wieder mehr züchten und durfte Pferde kaufen, Turnier reiten und.
Werbung. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Darum bietet das Reitsportmagazin auf seiner Homepage einen virtuellen Marktplatz für Privatpersonen und Gewerbe an. Das Angebot reicht von Immobilien über Fohlen bis hin zu Dienstleistungen und innovativen Produkten. Viele Aktionen und Rabattcodes bringen hier trotz Corona Käufer und Verkäufer zusammen. Schnell, einfach und für einen kleinen Preis können Anbieter hier ihre Kunden zielgruppengenau auf dem Marktplatz erreichen. Weitere Informationen zum Marktplatz gibt es ebenfalls auf der Homepage www.reitsport-magazin.net oder direkt mit dem Link in unseren Shownotes.
Und Kapitol, der Name schwebt über dem Gestüt, schwebt über dem Hof. Auch heute habt ihr noch sehr illustre Kunden weltweit.
Ja, ja.
Wer kommt so zu euch?
Prinzess Haya, unsere Hauptkundin.
Ja, wie viele Pferde hat sie von euch?
Eine ganze Truppe. Es wird Zeit, dass sie mal wiederkommt. Leider hat sie ein Schicksal, lebt jetzt in England.
Ja.
Hat ein Schicksal.
Vielleicht hört sie zu und nimmt die Einladung an. Was ist ihr bestes Pferd? Ist auch ein Kapitol-Nachkommen, oder? Camon war das?
Nee, Camon war ja ein Cantus.
Ja.
Mein bester, das war, der kam mit... Also er hat gesagt, die Beste war natürlich Feinzera. Ja. Sie war weltbestes Pferd der Weltmeisterschaft.
2002. Genau.
Sie war im Finale mit dem Reiter Dritter, aber sie hat mit einem ganzen anderen Reiter keine Springfehler gehabt, wurde auch geehrt, hatte eine Ehrung als weltbestes Pferd. Und zwei Jahre später war sie in der Goldmannschaft von Athen. Mhm. Und das ist eigentlich sportlich das beste Pferd gewesen. Dann hatte ich aber noch einen. Wallach aus dem Corrado-Stamm oder Ringo, den auch mein Reiter mir verheimlicht hat, weil ich war jung, mein ganzer Rücken war verschlissen vom zu viel Reiten und auf dem kleinen Trecker fahren auf dem Land. Und
ein paar Stürze auch, die man
Stürze,
erlebt.
Stürze, gar nicht die Stürze, aber der Rücken war verschlissen vom kleiner Trecker des Ackerland hier, schwere Boden, da kommen ja auch die großen, starken Familien. Der schwere Boden, der war so schwer und die harten Familien, die sind geblieben hier in dieser Marsch, deswegen die hohen Leistungspferde. Die mussten arbeiten. Wir haben den ganzen Winter gestanden und im Frühjahr ging das wieder los.
Ja.
Die Leistungspferdstämme und mein Vater hat aus diesen Leistungsstämmen natürlich auch wieder Pferde gekauft. Und gehandelt, verkauft.
Ja, vor allen Dingen früher waren es Arbeitspferde. Dann irgendwann nach dem Krieg kam der Wandel hin zu der Sportreiterei. Da brauchte man ja auch andere Pferde, andere Einflüsse.
Ja.
Was war aus deiner Sicht die mutigste Entscheidung deines Vaters, zuchtmäßig gesehen?
Mir den Hof zu geben.
Ja, das ist mal ein
Wort.
Den hat
er mir mit 14 Jahren gesagt, du wirst Bauer.
Ja.
Du wirst hier der Bauer.
Was hat dein Vater dir mitgegeben? Hat er dir einen guten Rat gegeben, als du den Hof übernommen hast?
Ja. Nee, er sagte nur gut, schlecht, vorwärts. Ich hatte dann mit 14 Jahren schon die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft und habe dann mit 16 Jahren mit einer Trakehnerstute, die hatte extra gekauft für mich, und die ist ja beim Conor Obolinski bei Clinton hinten drin,
ja,
diese Trakehstute.
Welche ist das?
Luna hieß die.
Luna?
Luna. Mhm. Und die habe ich in Berlin im Olympiastadion deutsche Juniorenmeisterschaft geritten mit 16 Jahren, und 2-3 Wochen davor war die Mauer gebaut. Und das war so ein trauriges Turnier mit so einer schrecklichen Stimmung. Keine Zuschauer und so eine, auch die zur Grenze, dass man nach Berlin überhaupt reinkam, durch die Ostzone. Also dies vergesse ich auch nicht wieder, diese schlimme Stimmung.
Ja.
Ja, dass ich später nochmal berühmt werde, das wusste ich auch nicht. Und sie rostet auch noch so doll. Das war das Schlimmste noch.
Ja.
Wenn ich mit dem Bein kam, wurde sie immer langsamer. So rostig war sie. Und dann ist sie eben aber trotzdem gesprungen, aber dann ein Jahr später in Fechter mit 17 Jahren war sie hochtragend. Mhm. Ich war im Finale, war vor dem Finale noch viertbester in der Rangierung. Die 10 Besten kamen ins Finale. Und als die große Triple Bar kam mit Elefantenrollen, da blieb sie 20 Meter vorstehen. Sie hatte ja schon ein Baby im Bauch.
Ja,
sie wollte ihr Baby schützen.
Da haben die ja guten Mutterinstinkt, ne?
Ja.
Von daher. Und was war deine mutigste Entscheidung?
Meine ganz guten Pferde nicht zu früh zu verkaufen.
Ja, um eben diese Stämme weiter
zu... Die Stämme pflegen. Und dann habe ich aber auch die in der Regel wieder zurückgekauft. Mhm. Also wenn ich die verkauft habe, habe ich auch die ganz guten internationalen Pferde, Stuten, wieder gekauft, damit eben die Stämme nicht erlöschen, sondern weitergehen.
Ja.
Ich hatte leider mit Capitol das Schicksal, ich hatte drei, nee, das war der Retina-Stamm. Der Capitol-Stamm, das war das Schicksal, dass wir zu viel zu viele verkauft haben. Der ist bei mir leider sehr klein, der Capitol-Stamm, klein.
Wie hast du denn den Weg von Capitol weiter begleitet? Ich meine, er stand im Landgestüt und hast du ihn dann öfter mal gesehen, also jetzt das Pferd Capitol, dass wir noch ein bisschen was über ihn erfahren. Was war das für ein Typ? Wie war er im Stall? War der umgänglich?
Ja, er war lieb, er hatte Charakter. Das hatte ja seine Mutter auch, die Vase. Oder die Großmutter, Vase ist ja die Großmutter.
Ja.
Er hatte auch Charakter, unheimlich lieb. Und seine Mutter, die war, er hatte so viel Kraft und so viel, einen starken Rücken und Vermögen, so brutales Vermögen.
Und das hat er weitergegeben?
Das hat er weitergegeben. Dieses starke Vermögen,
ja,
und diesen Willen. Und auch wenn jemand Fehler macht, dann ist er einfach wieder weitergesprungen und nicht 10 Meter vor angehalten. Das war typisch für Capitol. Mhm. Und dann war natürlich das Glück mit Colabrière, dass man Capitolblut mit Colabrière zusammenmischt. Auch der Weg von meinem Vater und mir mit Alvin Schockmüller zusammen haben wir dann eben, und Marcel, der die Mausefalle zugemacht, dass Colabrière nach Holstein kam.
Ja.
Und diese beiden zusammen, die haben sich ihre Qualitäten ergänzt. Capitol, das Vermögen, Corlett, die Vorsichtigkeit, die Technik auch.
Ja.
Das war der Ideal von, das war das, der Höhepunkt, von, hart gesagt, von Holstein.
Ja, man sagt ja, Corps de la Brière, der war so ein bisschen maulig, der hat diese Mauligkeit so ein bisschen weitergegeben. Wenn man jetzt die Neider und die Kritiker, wenn die über Capitol jetzt herfallen, was hätten die an ihm zu bemängeln?
Ja, jetzt das Moderne. Mhm. Die waren Vermögen viel, aber dann nicht schnell genug.
Ja.
Und was auch Capitol ist ja auf Ramses hingezogen.
Ja.
Und die Ramsesse brauchten Bein.
Ramses war Anglo-Araber.
Anglo-Araber, ja. Reine Anglo-Araber, bildschön, aber sie brauchten auch Bein.
Mhm.
Und dann zweimal Ramses bei Capitol, also sie brauchten dann auch wieder Blut dazu, mhm, dass sie auch von alleine vorwärts gehen.
Am Ende, in den letzten Jahren, war es ja so, dass nur Stuten mit einem Vollblutvater im Grunde von Capitol gedeckt wurden.
Ja, ja.
Weil man da wahrscheinlich gesehen hat, durch sorgfältige Zuchtauswahl, ja, das sind die erfolgreichsten Pferde.
Ja.
Muss man ja auch dem Holsteiner Verband auch nochmal wirklich Weitblick da bescheinigen.
Das war gut gemanagt, ja.
Ja, die haben es richtig gut gemacht. Heute würden sich wahrscheinlich alle Finger danach lecken. Also ich meine, direkt, damals war es ja immer noch alles Natursprung, oder? Oder gab es auch irgendwann...
Nee, Kapitol, das war noch, der hat seinen Weg im Natursprung gemacht. Und deswegen habe ich auch die, weil er eben im Jahr 2000, davor und danach, war er Nummer 1 im Weltranking.
Ja.
Und hatte auch die höchste, seine Kinder hatten die höchste Gewinnsumme weltweit und dann kam eben Contender.
Ja, die Gewinnsumme weltweit liegt bei weit über 5 Millionen Euro.
Ja, so 5,5 oder 6 Millionen hatte Capitol. Und Contender hatte, da Capitol hatte dann schon immer weniger Pferde im Sport. Mhm. Contender hatte dann aber in der Besamung, also mit der Frischdarmaufteilung und Frischdarm, nicht mehr im Natursprung, sondern und hatte ein paar Weltpferde und... Ja. Und hat dann eben auch Capitol überholt in der Gewinnsumme.
Ja, aber er war ja post, also quasi nach seinem Ableben schon, das Capitol ist 99 gestorben.
Ja.
Und dann eben noch quasi nach seinem Tode diese Weltrangliste der besten, weltbesten Springpferde anzuführen, ist ja auch nochmal dann, findet Beachtung und findet ein Run statt. Aber TG gab es ja damals noch nicht von ihm, oder?
Nee. Ja, kann man auch nicht. Der ließ ihn nicht einfrieren. Hat nicht funktioniert. TG war auch bei Capitol in der Zeit gar nicht üblich. Das war ein Fremdwort.
Erinnerst du dich an die ersten Fohlenjahrgänge, die du gesehen hast von Capitol?
Also hart gesagt, die Fohlen haben mich gar nicht so interessiert. Mich haben mehr die Turnierpferde interessiert.
Ja, also das, was er weitergegeben hat. So konntest du ein Capitol-Fohlen erkennen? In jungen Jahren?
Das Fohlen hat mich nicht so interessiert. Ja. Aber ich habe einen anderen Zufall gehabt. Ich habe Cento gesehen, erste Mal in Wiesbaden in der Youngster Tour.
Ja.
Und habe auch zum Cento-Züchter gesagt, der saß zufällig neben mir, das ist der beste Capitolsohn. Wie der mit Otto Becker da, der in der Youngster Tour sprang, so mit der 45 Parcours, mit der 50 Parcours und immer 20 Zentimeter höher, ohne Aufwand.
Ja.
Ich sage, das ist der beste Capitol-Sohn.
Ja.
Ja.
Und so hat er dominant etwas weitergegeben, Capitol, an seinen Nachkommen?
Das Vermögen, einfach dieses brutale Vermögen und diese Ehrlichkeit, den klaren Kopf und dieses Ehrliche.
Ja, wenn man so von außen auf die holsteinische Springpferdezucht guckt, dann sagt man ja immer, fangen alle mit C an und sind meistens Schimmel.
Ja, da ist was dran. Kommen natürlich fast alle von hier, die Schimpfe.
Ja, welch historischer Ort. Also ja, ich wünschte, alle unsere Hörer könnten jetzt hier mit an diesem Tisch sitzen, in diesem herrlichen Wohnzimmer mit den Bildern und den Auszeichnungen. Hier atmet man richtig, ja, Springpferdegeschichte. Das ist schon beeindruckend. Als Capitol 1999 starb, woran ist er eigentlich gestorben?
Weiß ich nicht.
Eingegangen.
Ja. Ich weiß nicht. Altersmäßig. Kolleg, ich weiß es nicht. Genau weiß ich das nicht.
Ja.
Das habe ich nicht begleitet.
Wann haben Sie die Info bekommen, dass er nicht mehr lebt?
Ja, das ging ja dann rum wie ein Kreislauf. Wir hatten ja die jüngere Vollschwester. War sie? Hier, ne Quatsch, nee. Ja, die Vollschwester von Capitol in der Zucht. U-Capitola.
Ja.
Eben.
Und dann ging der Run wieder los.
Ja, dann ging er ran mit der Tochter und die Fohlen und...
Die Stutenstämme.
Stutenstämme.
Was war so ein Erlebnis rund um Capitol, das Sie nie vergessen werden?
Eben, dass eben diese harten Winter, diese Kälte in der Halle, dass man sich eine Zeitung mitnehmen musste und dann auf den Beton legen die Zeitung, damit man keine kalten Füße und Capitol, die haben die Ständer so hoch und dennoch die Stangen auf die Ständer rauf und Capitol sprang da easy rüber. Und dann haben die Leute geklatscht und die Hengstverführung war vorbei.
Das Highlight am Ende.
Highlight am Ende. Echt am Ende. Das hat Marcel einfach top gemanagt.
Wenn du jetzt drei Dinge sagst, für die du diesem Pferd ewig dankbar sein würdest, was wäre das?
Er hat dem Hof teure Pferde gegeben. Mhm. Aus der Vollschwester, die nachher wieder, waren schon teure Pferde. Leider habe ich dann zu viele verkauft. Und ja. Und aber ich habe den dankbar eben, dass ich eben dann den anderen Stamm, eben diese von Zehre und Feinzehre, den viel dann aber viel großflächiger aufgebaut. Dann nur die männlichen verkauft, die weiblichen alle behalten.
Ja. Ich meine, das ist ja wirklich, also wahrscheinlich könnten wir beide noch einen Podcast machen über dein Leben als Reiter und als Züchter, nochmal wiederkommen und darüber sprechen, eine ganze Stunde lang, weil all die Geschichten, die Turnierzeit damals und wie sich das bis heute entwickelt hat, Hengstaufzucht, Stutenlinien, ich sehe, es sind noch tausend Themen eigentlich offen. Und ich freue mich, wenn ich nochmal wiederkommen darf.
Gerne, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Dankeschön für das Gespräch, Hamtor Mehl.
Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, spannend, dass dieser Begründer der weltweiten Springpferdezucht oder ja, der einfach so viel Einfluss hatte auf die weltweite Springpferdezucht selber, einfach 0 Euro eigene Lebensgewinnsumme gebracht hat. Unglaublich.
Ja, und dafür seine Nachkommen über 5 Millionen, fast 5,2 Millionen. Und dass er selber auch als so unmodern und so ein bisschen, naja, altmodisch wirkte, aber die Pferde heute ja noch, die Kapitol 1 in ihren Adern haben, diese Blutlinien, als supermodern und unglaublich leistungsstark gelten. Ne?
Ja, also spannend. Ich finde, man hört auch in seinen Erzählungen diese Erfahrung, diese 500 Jahre Familiengeschichte, das hört man richtig raus.
Ich hätte ihm stundenlang weiterzuhören können. Echt so spannend war das. Toller Tag.
Dann, ich glaube, ganz spannend wird es auch in 2 Wochen mit unserer nächsten Folge.
Da haben wir wieder eine Reiterfamilie, eine Züchterfamilie besucht.
Genau, du warst bei Sosaz auf dem Hof.
In Lemwerder, gar nicht so weit weg.
Ja.
Auch wunderschön gelegen, auch richtig so im Marschland. Und ganz toller Stall, alles tippitoppi. Und Gerd Sosaz, Gott sei Dank wieder fit und genesen. Er hatte eine schwere Operation, gar nicht so lange her. Man sah es ihm kaum an. Ja? Er war das blühende Leben.
Das ist das Wetter und die Luft und die Stallluft.
Ja, sagte er auch, seitdem er wieder zu Hause ist. Und ich glaube, er zieht auch wieder die Runden in seinem kleinen Schwimmteich vor dem Haus. Und ich habe mich mit ihm und natürlich auch mit seiner Tochter Janne unterhalten.
Ja, und über wen habt ihr gesprochen? Letztes Mal haben wir nämlich vergessen anzusagen, um wen es das nächste Mal geht, wurde uns böse auf die Finger gehauen.
Nein, wir geloben Besserung. Natürlich geht es um Lord Danos.
Ja, ich bin gespannt.
Kannst du auch. Toll.
Okay, ja, bis dahin, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Podcast. Übrigens, den könnt ihr auch bei YouTube finden. Für alle, die sich noch nicht so richtig mit dem Podcast-Medium befassen, könnt ihr das schon mal denen als Tipp weitergeben. Ja, und wir freuen uns über euer Feedback und bis in 2 Wochen.
Dankeschön.
Ciao.
Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.